Wir rechnen mit der Gegenwart Gottes. Und wir hoffen darauf, dass Gott durch die Bibel zu uns spricht. So ziemlich am Ende der Bibel finden wir die sogenannten katholischen Briefe. Katholisch, das heißt so viel wie allgemein. Die Bezeichnung kommt von daher. Die Paulusbriefe gehen an bestimmte Einzelpersonen, an Timotheus oder an bestimmte Gemeinden. Er schreibt an die Korinther. Und diese sogenannten allgemeinen Briefe sind so im Großen und Ganzen an eine Mehrzahl von Christen gerichtet. Da war dann das Verständnis da, diese katholischen Briefe, die wenden sich an die Kirche insgesamt. Also, die katholischen Briefe, da haben wir insgesamt 7 von 4 Männern geschrieben. Petrus und Johannes, die beiden prominentesten 12 Apostel, und von 2 Brüdern Jesu, Judas und Jakobus. Ich möchte heute mit euch einen Brief betrachten, und zwar den ersten Petrusbrief, und zwar den Beginn dieses ersten Petrusbriefes. Das heißt so die ersten 9 Verse, Peter hat schon ein bisschen was vorgelesen davon, die wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen und hoffen, dass Gott durch Petrus auch zu uns redet. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Auserwählten in der Diaspora, in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Diese 5 Provinzen, die Petrus hier nennt, sind im Norden der heutigen Türkei. Wahrscheinlich überwiegend Heidenchristen, das heißt Diaspora, das heißt nicht unbedingt, dass es speziell jetzt Juden betrifft. Petrus hat diese Christen vielleicht nicht persönlich gekannt. Der Brief selber, so sagen uns die Fachkenner, ist in einem sehr guten Griechisch geschrieben. Und da gibt es dann die Frage, aha, Petrus, hat der so gut Griechisch gekonnt, so wie ein Muttersprachler in Griechisch? Nun, Griechisch war im Osten des Römischen Reiches sowas wie eine Weltsprache. Könnte man vergleichen heute mit Englisch. Wir wachsen auch irgendwie so mit Zweitsprache Englisch auf und können auch mehr oder weniger, wenn es darauf ankommt, uns auf Englisch verständigen. Wenn es darum gehen würde, einen ganz korrekten Brief zu schreiben in englischer Sprache, dann hätten viele von uns aber doch Schwierigkeiten. Und so ist eben auch die Frage bei Petrus, auch wenn er dort in Galiläa vielleicht schon ein bisschen Griechisch mitbekommen hat und auch danach in Jahrzehnten, wo er herumreiste, sein Griechisch noch verbessert hat, kann er dann so gut Griechisch gekonnt haben. Nun, Petrus selber sagt am Ende des Briefes, er schrieb durch Silvanus. Also ich mache jetzt einen Vorausgriff an das Ende des Briefes. Durch Silvanus oder Silas habe ich euch kurz geschrieben. Und dieser Silvanus hatte römisches Bürgerrecht, also kann gut sein, dass er Griechisch beherrschte. Das heißt, Petrus selber gibt es an, durch Silvanus. Das heißt, er hat irgendwie die Hilfe des Silvanus beansprucht. Vielleicht hat Petrus gesprochen und Silvanus hat ihm dann manchmal gesagt, du, aber ein bisschen besser würde klingen, wenn wir das so und so formulieren. Vielleicht lässt sich das vergleichen damit, wenn der Gemeindebrief geschrieben wird, dann bekomme ich manche Artikel vorher noch zugeschickt zum Korrekturlesen und soll dann noch ein bisschen drüber gehen. Wenn euch das so passiert, wenn ihr einen Beitrag schreibt und nachher bekommt ihr den Gemeindebrief und ihr lest das und ihr wundert euch dann, was habe ich da eigentlich geschrieben? Ich verstehe überhaupt nicht, was habe ich da überhaupt gemeint mit dem, was ich geschrieben habe? Also wenn das so passiert, dann bin ich wahrscheinlich doch etwas zu weit gegangen. Jedenfalls, Silvanus hat ihm in irgendeiner Weise geholfen damit. Das heißt, insofern ist es kein Problem, wenn man überlegt, naja, kann der Petrus wirklich das Griechisch schon beherrscht haben? Vielleicht nicht. Silvanus hat ihm geholfen dabei. Und er sagt dann auch, Grüße von der Mitauserwählten in Babylon, von der Gemeinde in Babylon. Also er war gerade in Babylon. Und da sagen die Ausleger so im Großen und Ganzen, damit ist Rom gemeint. Mich überzeugen die Argumente eigentlich nicht. Ich gehe eher davon aus, dass er wirklich in Babylon war. Babylon war damals sicher keine besonders große Stadt mehr. Ein kleinerer Ort, aber nicht ganz unbewohnt. Wir sehen auch, dass verschiedene Gebiete, auch die Bewohner von Mesopotamien, das habe ich euch eben aus der Apostelgeschichte hierher geblendet, nämlich das Pfingstereignis, dieses Sprachenwunder oder Hörwunder, und die Pfingstpilger wundern sich, wir alle, egal wo wir herkommen, wir verstehen die jetzt, egal was jetzt unsere Muttersprache ist, und dann wird erwähnt, wo die überall herkommen. Also die Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien, also das wäre so um Babylon herum. Und eben auch Kappadokien, Pontus, Asia, also da haben wir wieder die Provinzen im Norden der heutigen Türkei, an die dieser Brief geht. Babylon nach Jerusalem, das waren vielleicht ungefähr 600 Kilometer. Das heißt, diese Festpilger haben schon ganz schön viel auf sich genommen, um eben zum Pfingstfest in Jerusalem zu sein. Jedenfalls, es gab in all diesen Gebieten auch Juden, wo es Anknüpfungspunkte gegeben hat, auch für Petrus. Es gibt manchmal so das Bild Petrus in Rom, also ich bin überzeugt davon, dass Petrus auch in Rom war, aber ich denke, dass er in vielen Gebieten war. Nicht unbedingt jetzt jahrzehntelang als Bischof in Rom und dann die weiteren Bischöfe sind dann seine Nachfolger. Vielleicht war er eben auch in Babylon. Warum? Das Besondere, was diese Augenzeugen hatten, war ja, sie haben es persönlich erlebt. Da gibt es so einen christlichen Roman, die Taten des Petrus, geschrieben im 2. Jahrhundert nach Christus. Da wird er dann so geschildert, eine Szene, wie es durchaus realistisch ist. In einer Versammlung, in einer christlichen Versammlung, in einem Privathaus, wird gerade aus dem Evangelium vorgelesen. Aus der Verklärung auf dem Berg. Und mitten drinnen kommt Petrus herein und übernimmt dann das Wort. Also das Evangelium kann zugemacht werden. Und dann kommt Petrus und sagt, ich habe das erlebt. Ich erzähle euch jetzt, so und so war das. Und das war natürlich noch was Besonderes. Wenn das Evangelium vorgelesen wird, dann konnten sich die Zuhörer auch etwas vorstellen drunter. Sie hatten so ihr Bild, ihre Vorstellungskraft. Aber wenn dann so ein Augenzeuge kommt, der sagt, ich war da dabei, diese Heilung, ich habe es gesehen, ich war 2 Meter davor, ich habe gesehen, wie Jesus kommt und den Kranken anrührt und wie der dann geheilt wird. Ich habe es gesehen, ich war dabei. Das ist dann doch nochmal was anderes. Und so denke ich, dass diese Aufgabe dieser 12 Apostel und noch etwas mehr Augenzeugen, die da waren, eben stark darin war, dass sie herumfuhren und die Christen in den verschiedenen Regionen des Römischen Reiches besuchten und denen auch die Chance gaben, jetzt höre ich mal einen Augenzeugen, der mir erzählen kann, ja, so war das, so habe ich das erlebt, ich habe das gesehen. Sodass sie eben nicht nur das Evangelium hatten, sondern eben auch einmal dieses besondere Erlebnis. Ein Augenzeuge ist da. Das haben wir ja heute nicht mehr. Die Augenzeugen sind bereits tot. Wir haben das Evangelium. Und bei uns trotzdem soll und darf sich das mit unserem Glauben verbinden. Diese Provinzen, an die Petrus schreibt, ich habe euch da auch ein Bild mitgebracht, das wir uns anschauen können. Also im Norden der heutigen Türkei und Babylon, das wäre dann so am äußersten Ende, noch ein bisschen außerhalb von dem Bild, wenn der Brief von dort kam. Und demnach wäre dann also der Bote, Petrus schickt seinen Brief mit einem Boten, der Bote wandert dann eben von Osten, Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien, und er besucht diese Gemeinden. Petrus schreibt dann, wir schauen weiter, Petrus an die Auserwählten der Diaspora. Er nennt die Provinzen. Nach der Prognose Gottes. Also die Auserwählten Gottes nach der Prognose Gottes. Da gibt es ja manchmal so die Vorstellung von Auserwählung, so im Sinne von, naja, Gott hat bestimmt, hat gedacht, na, den nehme ich mir, na, den will ich retten und den, na, den will ich nicht retten. Das finde ich ein sehr problematisches Gottesbild. Dass Gott unter Menschen, die es alle in gleicher Weise nicht verdient haben, dann eben auswählt und sagt, den will ich, der gefällt mir oder was auch immer, oder ohne irgendeinen Grund, den nehme ich und den nehme ich nicht. Wir haben da doch Aussagen in der Bibel, die von dem allgemeinen Rettungswillen Gottes sprechen. Und da habe ich auch eine aus dem 2. Petrusbrief hier hergestellt. Gott will nicht, dass einige verloren gehen, sondern dass alle zur Umkehr kommen. Also Gott will alle retten. So viel es an Gott liegt, Gott will alle retten. Aber dort, wo Petrus schreibt, am Beginn des 1. Petrusbriefes, da sagt er auch, nach dem Vorwissen Gottes, nach der Prognose Gottes, Gott weiß es vorher. Ich verstehe diese Auserwählung eher in einem kollektiven Sinn. Nämlich, Gott hat beschlossen, ich gebe nicht auf. Obwohl es mühsam ist mit den Menschen, das hat er schon gemerkt. Mit dem Volk Gottes im Alten Testament. Er probiert es dann doch mit einem Überrest. Neues Testament, die Gemeinde. Gott gibt nicht auf. Ich mache weiter. Ich versuche weiter, eine Gruppe zu finden, die auf mich hören. Also, das ist Auserwählung. Gott wählt aus, Gott entscheidet sich, er bestimmt, ja, ich will weitermachen mit einer Gruppe von Menschen. Aber wer dann im Einzelnen dazukommt, das liegt auch ein Stück weit an dem betreffenden Menschen selbst. Das ist nicht dieses Willkürliche, dass Gott sagt, den einen nehme ich und den anderen lasse ich weg. Also kollektiv, er hat auserwählt, er hat sich entschlossen dazu, ich mache weiter mit einer Gruppe von Menschen. Wer auch immer im Einzelnen dann hört auf den Ruf Gottes und mitmacht, der ist dann eben mit dabei bei dieser auserwählten Gruppe. Petrus spricht dann noch weiter. Der Gott, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Er hat uns wiedergeboren. Ein Ereignis der Vergangenheit. Also Wiedergeburt, da denken manche Menschen an Reinkarnation, an das, was nach dem Tod passieren soll. Aber darum geht es hier nicht. Er hat uns wiedergeboren. Ein Ereignis der Vergangenheit. Er hat uns wiedergeboren und daneben, fast parallel, steht hier die Auferstehung Jesu. Also Auferstehung Jesu von den Toten, ein ganz dramatisches Ereignis. Und da ist die Wiedergeburt. Also auch etwas, was ein sehr starker Eingriff in unserem Leben sein möchte. Es ist hier auch von der Hoffnung die Rede. Hoffnung, lebendige Hoffnung. Aber es gibt da, wenn wir das so anschauen, ja, diese Sätze sind ja nicht so ganz einfach. Es sind ziemlich lange Sätze, verschachtelte Sätze, und da sagt man eben, ja, da muss jemand schon gut Griechisch können, um sowas so schreiben zu können. Und wir tun uns dann selbst auch in der deutschen Übersetzung nicht ganz leicht damit, weil es eben so etwas lange und verschachtelte Sätze sind. Aber gut, wir können ja wirklich verweilen und Stück für Stück vor uns stehen haben, darüber nachdenken und dann ins Gebet auch gehen. Hoffnung, das spricht Petrus an. Aber da ist vieles, was uns Hoffnung macht. Die große Barmherzigkeit Gottes. Wir sehen ja manchmal, nein, oft sehen wir die Nöte im eigenen Leben, aber auch im Leben anderer Menschen. und rufen dann nach der Barmherzigkeit Gottes. Gott soll sich doch erbarmen. Nun, Gott erbarmt sich. Gott liebt dich und mich und die anderen Menschen. Er hat Erbarmen. Und das macht uns Hoffnung. Gott hat schon Erbarmen. Also ich brauche nicht erst ein Mitleid erregen, indem ich ihm schildere, wie schlimm und schrecklich doch die Situation ist. Gott hat schon das Erbarmen. Aber die Frage für uns ist dann natürlich, naja, warum tut er nicht mehr? Antwort, vielleicht viele Antworten, aber eine Antwort ist die, Gott will mit uns zusammenarbeiten. Natürlich, er könnte das tun, er braucht uns nicht dazu. Er kann eingreifen, er kann Nöte wenden, da braucht er den Franz oder dich nicht dazu. Könnte er machen, aber Gott sagt, ich will, dass wir es miteinander tun. Ich will, dass du da ein Stück mitmachst. Und er ladet uns ein, komm. Die Tür ist offen, komm. Bitte, bitte mich. Jesus sagt einmal, was ihr wollt. Glaubt. Kommt, bittet. Also macht mit. Gott könnte es alleine machen, das stimmt. Aber Gott sagt, kommt. Wenn ihr Nöte seht, wenn ihr ein Anliegen habt, kommt. Machen wir es gemeinsam. Wendet euch an mich. Da sind wir auch herausgefordert. Aber wir brauchen dann nicht Gottes Mitleid erst erwecken, die Barmherzigkeit, also Mitleid, das Wort haben wir heute eigentlich nicht so gern, aber Gottes Erbarmen, das ist schon da. Aber er wartet drauf, ich darf bitten. Ein anderer Grund, warum Gott nicht sofort eingreift, wenn es wirklich so wäre, dass Gott aus seinem Erbarmen heraus, überall dort, wo er sieht, ein Mensch kommt in Probleme hinein, Gott würde sofort eingreifen und die Probleme sofort beseitigen. Wenn er das tun würde, würden wir nicht erkennen, dass Gott das getan hat, sondern das wäre irgendwie selbstverständlich. Ja, es ist klar, es gibt keine Probleme, weil sobald ein Problem sich wo auftut, wird sofort verändert die Situation. Wir würden das als Teil der Naturgesetzlichkeit annehmen. Das ist eben so, es kann keine Probleme geben. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum Gott sagt, okay, die Probleme sind da, das hat auch Gründe, warum die Welt in Problemen drinnen steckt. Aber ihr dürft jetzt Gottes Wirken erleben und Gott will es mit uns zusammentun. Ein wunderbarer Aufruf. Wir dürfen Gottes Mitarbeiter sein. Also, das macht uns Hoffnung. Und Hoffnung macht uns auch der Bezug auf die Auferstehung Jesu. Gerade wenn ich erlebe in meinem Leben, da klappt manches nicht so. Da ist manches, wo ich unzufrieden bin, da wünsche ich mir eigentlich Veränderungen. Dann ist hier der Hinweis auf die Auferstehung Jesu. Also ein ganz dramatisches Ereignis, wo aus dem Tod ins Leben zurückgerufen wird. Und wenn ich daran denke, Gott hat das getan, und diese Auferstehung Jesu darf jetzt auch einen Bezug haben zu meinem Leben, dann kann ich Hoffnung haben, dass auch dort, wo ich unzufrieden bin, dort, wo ich mich als Versager fühle, dass dort auch Gott eingreift und mit seiner Kraft, mit der Auferstehungskraft Jesu, auch in meinem Leben etwas tut. Also, Sätze voller Hoffnung. Die Adressaten, die Petrus anspricht, sind auch in einer Not. Das kommt in dem Brief dann immer wieder vor, aber wir lesen es auch hier schon am Beginn. Ihr seid jetzt kurze Zeit betrübt, weil ihr bedrängt werdet. Eine allgemeine Christenverfolgung gab es damals im Römischen Reich noch nicht. Das begann mit Nero in der Stadt Rom und später gab es dann auch dramatischere Verfolgungen, aber so eine vor diesem Brand in Rom, wo Nero dann selbst verdächtigt wurde, zu Recht, und dann die Christen als Sündenböcke hingestellt hat, im Jahr 64. Davor gab es keine Christenverfolgung vom römischen Staat aus. Der römische Staat war bis dahin eigentlich sehr korrekt und neutral in religiöser Hinsicht, mehr oder weniger. Aber lokal an den verschiedenen Gebieten konnte es trotzdem Probleme geben für die Christen. Ein konkretes Beispiel haben wir in Ephesus, wo der Zorn sich auf Paulus also sich Luft macht. Die Silberschmiede haben gemerkt, der Absatz geht zurück. Der böse Paulus kostet Arbeitsplätze. Wir haben nicht mehr so viel Absatz. Wenn das Ganze wird dann noch fromm ausgemalt, naja, die große Diana, die große Göttin, um die geht's. Und ja, stimmt wahrscheinlich auch, will nicht unterstellen, aber da kann alles mitspielen, also die frommen Gefühle, aber eben auch, ja, der eigene Absatz geht zurück, der schlimme Paulus. Und auf einmal gibt es eine sehr turbulente Situation, wo auch das Leben des Paulus gefährdet ist. Also solche lokalen Turbulenzen, wo Christen Schwierigkeiten bekommen, weil dadurch, dass viele Menschen zu Christen werden, verändert sich eben manches. Zum Beispiel der Absatz dieser Götzen geht zurück. So lokale Unterdrückung und Druck auf die Christen, das wird es wohl immer wieder gegeben haben. Und das haben wohl auch diese Christen dort im Norden der heutigen Türkei erlebt. Und Petrus sagt ihnen, ja, ihr leidet. Und will sie dann trösten, ermutigen? Er verspricht ihnen nicht, das hört bald auf. Also weiß er nicht, das lässt er offen. Er sagt, ja, das ist in der ganzen Welt so. Also er nimmt das auch irgendwie hin, das ist etwas, mit dem wir rechnen müssen hier in diesem Leben. Also es ist nicht das Versprechen da, dass unser Leben als Christen jetzt durchgehend erfolgreich und friedlich sein wird. Wir müssen damit rechnen, es kann auch Unannehmlichkeiten geben, auch dramatische Verfolgungen kann es geben. Ihr seid jetzt kurze Zeit betrübt, weil ihr bedrängt werdet. Dadurch wird die Echtheit eures Glaubens durch Feuer bewährt. Die Echtheit eures Glaubens, aber es geht ja beim Glauben nicht um eine Sache, also ob die Sache jetzt irgendwie sich klären soll, sondern es geht ja um die Gottesbeziehung. Also es geht darum, es darf deutlich werden, meine Beziehung zu Gott, die ist etwas Echtes und etwas Tiefes. Ich komme nicht zu Gott, weil es mir dann besser geht, vielleicht geht es mir mal schlechter, weil ich mit Gott lebe. Kann sein. Aber ich stehe in einer Beziehung zu Gott. Ich halte daran fest. Also die Echtheit des Glaubens, die Echtheit meiner Gottesbeziehung. Dass diese Beziehung zu Gott etwas Echtes ist. Etwas Dauerhaftes. Nicht abhängig davon, weil es mir jetzt gerade besser geht oder weil ich jetzt gerade Vorteile habe dadurch. Die Echtheit eures Glaubens. Aber es ist auch so, dass gerade wenn wir durch Nöte herausgefordert werden, uns intensiver mit Gott zu beschäftigen, dass wir auch auf manches draufkommen können. Vielleicht entdecken wir auch, dass unsere Glaubenshaltung auf jeden Fall, dass wir dazulernen können, vielleicht auch da und dort eine Korrektur erleben. Also Echtheit des Glaubens durch Feuer bewährt, also wo das, was unecht ist oder was vielleicht auch eine schiefe Vorstellung ist, da kann es so vieles geben. Ich erwähne ein Beispiel. Ich erinnere mich an einen Gottesdienst, wo dann jemand zum Beten aufgefordert wurde und er hat eben das Mikrofon genommen und er hat gebrüllt. Also so wie er gebrüllt hat, er hätte sicher kein Mikrofon gebraucht. Gut, ich weiß nicht, was sein Motiv war oder was seine Vorstellung war, aber es kann ja vieles da dazukommen. Vielleicht der Gedanke, wenn ich sehr emotional werde, ja dann wird Gott Gebet erhören. Vielleicht auch, wenn ich ihm eben schildere, schaue, wie schlecht es mir geht oder wie schlecht diesem Menschen geht, dass ich dann das Mitleid Gottes errege. Da kann es manche schiefe Vorstellungen geben, wo ich Korrektur brauche, wo ich merke, Moment, ich brauche jetzt nicht Gottes Mitleid erregen, das Erbarmen Gottes, das ist ja schon da. Also wo ich manches an Korrektur bekomme, auch für mein Gebetsleben, für meine Gottesbeziehung. Die Echtheit des Glaubens, also der Glaube darf sich bewähren und darf auch dazulernen, indem ich Gott besser kennenlerne. All das darf geschehen, gerade auch durch eine Notsituation, die da mitunter dorthin führt. Also, Petrus ermutigt, auch wenn ihr jetzt leidet. Und Er sagt ihnen dann noch etwas, womit ich dann schließen möchte. Ich blende nochmal zurück. Gott, der uns wiedergeboren hat. Petrus bezieht sich mit ein. Uns hat er wiedergeboren. Das gilt für Petrus auch. Aber dann sagt er, also es geht dann um das Offenbarwerden Jesu Christi, um das Wiederkommen Jesu. Dann anschließend, ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Also da sagt er nicht, wir haben ihn nicht gesehen, weil Petrus hat ihn ja gesehen. Ihr habt ihn nicht gesehen, aber ihr liebt ihn. Ich finde es gut, dass wir so realistische Sätze haben in der Bibel, die uns das klar sagen, ja, das stimmt. Wir leben und glauben an ihn und wir lieben ihn sogar, obwohl wir ihn nicht gesehen haben. Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Und an ihn, den ihr jetzt nicht seht, aber er wird wiederkommen, ihn, Jesus, den ihr jetzt nicht seht, glaubt ihr und jubelt mit unsagbarer Freude. Wir haben ihn nicht gesehen und doch, wir lieben ihn. Das macht uns auch bewusst, dass unser Kontakt zu Jesus etwas anders ist als der Kontakt zu anderen Menschen, die wir sehen können, die wir auch akustisch gut hören können. Es ist eben ein Kontakt von unserem Geist hin zu Gott, zum Geist Gottes, eine geistliche Beziehung, die wir lernen müssen, wo wir auch üben müssen, weil es eben doch etwas anders ist als die Kommunikation mit Menschen, die in gewisser Weise, dadurch, dass wir ja andere Menschen gut hören können, etwas einfacher ist. Ihn liebt ihr. Petrus spricht vom Leiden, ihr leidet und ihr jubelt. Klingt ein bisschen paradox. Da könnten wir fragen, ja, wie passt das zusammen? Leiden und jubeln. Wenn wir leiden, dann kommen wir zu Gott und dann suchen wir Gottes Nähe. Und wenn wir nicht leiden, dann kommen wir auch zu Gott und suchen Gottes Nähe. In jedem Fall, wenn wir mit Gott verbunden sind, dann haben wir viel Grund zur Freude. Und dann, wenn wir so eng mit Gott verbunden sind, dann kann es auch über uns gesagt werden: Ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Amen.